The Pioneer Briefing, der Podcast.
Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag. Heute ist Donnerstag, der 11. Mai.
Hey, it's Tucker Carlson.
Wer gedacht hat, Amerikas berühmt-berüchtigter Fernsehmoderator wäre verstummt, nur weil er bei Fox News rausgeflogen ist, der hat den Mann nicht richtig verstanden. Denn wenn Widerstand sich auftut, dann wird einer wie er erst so richtig wach.
Starting soon, we'll be bringing a new version of the show we've been doing for the last 6.5 years to Twitter.
Tucker Carlson startet also neu durch bei Twitter. Tucker, wer? Werden Sie sich fragen. Spätestens seit er bei dem rechtspopulistischen Sender Fox News seine Show startete, das war im Jahr 2016, kennt jeder, zumindest in den USA, diesen merkwürdigen Tucker Carlson.
What's it like to work in a system like that?
Für seine Fans aus dem Trump-Lager ist der 53-Jährige ein Volksheld, der die Wahrheit ausspricht in einer Welt der Fake News. So präsentiert er sich auch als Enthüller und Augenöffner. Er sagt in seinem jetzt gerade veröffentlichten Video, Fakten würden mit Absicht in Amerika zurückgehalten von den anderen Fernsehanstalten. Denn man liefert zwar Fakten, aber nicht den wirklichen Kontext, sagt er. Wir alle würden manipuliert.
Facts have been withheld on purpose, along with proportion and perspective. You are being manipulated.
Kritiker sehen in ihm einen gefährlichen Scharfmacher, der hetzt gegen Einwanderer, Umweltschützer und den Mainstream ja sowieso. Er war Teil der Anti-Impf-Kampagne bei Fox. Wer einen gefälschten Impfausweis besaß, so Tucker Carlson, sei ein aufrichtiger Amerikaner, der von den Tyrannen da oben in eine schlechte Ecke gestellt werde.
Buying a fake vaccination card is an act of desperation by decent law-abiding Americans who have been forced into a corner by tyrants.
So polemisierte er bei jeder Gelegenheit auch gegen die Demokratische Partei von Obama und Biden. Demokraten seien, sagt er, wie grunzende Trüffelschweine nur hinter der Macht her.
Say what you will about elected Democrats, but they know where the power is. They're like truffle pigs for power.
Das Engagement der Joe Biden-Regierung in der Ukraine ist laut Carlson nur Propaganda. Man wolle den Leuten etwas aufschwatzen. Wir in Europa nennen es Solidarität mit der Ukraine. Er sagt, was uns, die Amerikaner, nichts angeht.
The propaganda campaign designed to convince Americans to take sides in this conflict, a conflict that has nothing strictly speaking to do with them or with America, that effort began many years earlier.
Und er warnt sein Publikum, weil Fleischkonsum das Klima schädigt, würden woke Aktivisten die Amerikaner zum Insektenessen zwingen wollen. Du sollst zur Rettung des Klimas, sagt er, dein Ribeye-Steak aufgeben für einen Teller mit Mehlwürmern.
Insects are emerging as a potential food source of the future.
They want you to eat bugs. The message couldn't be clearer.
Eat bugs.
How about you eating the bugs?
The morning shows, the late night shows.
And if you eat them, it increases sexual vigor.
Ooh. It increases sexual vigor!
That's the message from the New York Times, the Washington Post, and every media outlet in between. If you care about the planet, if you want to fight the existential planetary emergency that is global warming, you'll give up your ribeye for a plate of mealworms.
Das Fox-Publikum gutiert solche Tiraden. Seine Sendung war oft die meistgeschauteste Abendsendung in Amerika. Er holte bis zu 4 Millionen Zuschauer. Dafür kassierte er dann laut Forbes bis zu 20 Millionen Dollar pro Jahr als Gage. Jetzt wurde er also vom Sender weggenommen. Warum, ist noch immer nicht ganz klar. Aber in einem Meer des Bösen gibt es natürlich einen aufrechten Kämpfer, und das ist er. Und eine Insel, eine digitale Insel, auf der dieser Kämpfer künftig senden wird, die gibt's auch.
Amazingly, as of tonight, there aren't many platforms left that allow free speech. The last big one remaining in the world, the only one.
Und diese Insel heißt Twitter.
Is Twitter, where we are now.
Warum uns das in Europa etwas angeht? Naja, weil hier zum ersten Mal Twitter als neue TV-Station auftreten soll. Das ist eben nicht nur für das amerikanische Publikum interessant. das ist auch für die Traditionssender bei uns ein ganz spannendes Experiment. Insofern werden nicht nur die Fans von Tucker Carlson, sondern auch die Chefs von Sat.1, RTL, ARD und ZDF genau verfolgen, was da passiert.
Hey, it's Tucker Carlson.
Unsere weiteren Themen heute Morgen. Ich spreche jetzt gleich mit Professor Klaus Hackländer über die Wolfspopulation in Deutschland und warum eigentlich nur der Mensch eine Schafsherde vor einem Wolf beschützen kann.
Ich brauche eigentlich wieder den Hirten, ich brauche wieder den Schäfer. Das heißt, so wie wir das jetzt machen, ist das inkompatibel mit Wolfsanwesenheit.
Außerdem kennt unsere Börsenreporterin Anne Schwedt in New York die aktuellen Inflationsdaten aus den USA. Und wir wissen, welche Frauen für große Rock- und Popsongs als Muse dienten. Und wir freuen uns für den Besitzer eines verloren gegangenen Portemonnaies, das nach 23 Jahren den Weg zurück in seine Hosentasche gefunden hat. Der Wolf ist zurück in Deutschland, nachdem er ja ausgerottet worden war. Nach dieser ersten neuen Sichtung, und das war vor 25 Jahren, hat sich die Population stetig weiterentwickelt. Es gibt mittlerweile geschätzt 1200 Wölfe in unseren Wäldern. Und das bringt natürlich Probleme mit sich.
Mit der wachsenden Zahl der Raubtiere haben sich die tödlichen Wolfsangriffe auf Nutztiere seit 2015 auf fast 4000 bundesweit verfünffacht.
Die betroffenen Bauern und auch die Schafszüchter sind wütend.
Der Anblick eines totgebissenen vier Tage alten Lammes ist schrecklich. Kein Weidetierhalter und kein Tierhalter kann sowas ertragen.
Obwohl, für den Menschen geht laut Gesa Kluth vom Lupus-Institut in der Lausitz keine Gefahr aus.
Sie sehen Menschen nicht als Beute, weil Menschen aufrecht gehen, weil Menschen anders riechen, weil Menschen sich auch gar nicht wie Beutetiere verhalten.
Sagt sie gegenüber dem WDR, die Debatte hat mittlerweile längst den Deutschen Bundestag erreicht.
Wölfe haben schon lange gelernt, dass vom Menschen keine Gefahr ausgeht. Der nächste logische Schritt ist, dass sich auch ihr Beuteschema ändert.
Damit sind sie so weit von Großmutter, warum hast du so große Augen entfernt? Es gibt keine real existierende Gefahr für dreijährige Kinder im deutschen Wald.
Aber wie nun umgehen mit dem Wolf? Ich habe Professor Klaus Hackländer eingeladen, um mit ihm diese Frage zu erörtern. Er ist schließlich Wildbiologe an der Universität für Bodenkultur in Wien und sein Lebensthema der Wolf. Wahrscheinlich weiß Klaus Hackländer mehr über den Wolf als der Wolf über sich selbst. Einen schönen guten Morgen, Professor Klaus Hackländer.
Guten Morgen, Herr Steingart.
Sie sind Wildtierbiologe, richtig?
So ist es.
Und kennen sich aus mit Wölfen. Ich bin kein Wildtierbiologe, aber interessierter Laie, war auf einer Wolfssafari mit Führer für mich und meinen Sohn und haben 3 Tage auf der Pirsch gelegen und dann einmal einen gesehen, aber es war ein mühsames Geschäft.
Also Wölfe sind ja eigentlich auch nachtaktiv und im Regelfall versuchen sie auch dem Mensch aus dem Weg zu gehen. Das heißt, einen Wolf tagsüber irgendwo zufällig zu treffen, ist momentan tatsächlich ja sehr unwahrscheinlich. Und wenn sie dann noch zur falschen Jahreszeit unterwegs waren, wo die Tiere noch weniger aktiv sind, dann wird es wahrscheinlich auch so gewesen sein, wie Sie schildern, dass Sie dann lange sitzen und frieren und nichts sehen.
So ähnlich war das. Also es ist nicht so mit der Überpopulation, jedenfalls noch nicht, auch in der Lausitz nicht, wo man ja ein ehemaliges Kohlerevier den Wölfen überlassen hat, ist es mit der Überpopulation nicht so, dass man an jeder Ecke jetzt Angst haben muss oder auch Spaß an einem Wolf haben könnte. Das ist so nicht, richtig?
So ist es. Wir müssen einfach berücksichtigen, so ein Wolf hat ein sehr großes Territorium. Eine Wolfsfamilie, die teilt sich 250 Quadratkilometer. Das heißt, wir stolpern jetzt nicht über Wölfe, wenn wir im Wolfsterritorium sind. Aber umgedreht, nachdem die sich natürlich nicht mögen untereinander, diese Familien, also die Grenzen schön abstecken, kann man schon sagen, dass da unten in Sachsen, wo sie unterwegs waren, mittlerweile eigentlich wie perlschnurartig ein Territorium neben dem anderen liegt. Und da ist es dann schon eng. Also jeder Wolf, der dort geboren wird, der muss erstmal durch einen Spießrutenlauf raus aus Sachsen und woanders sein Glück suchen.
Der Wolf braucht rohes Fleisch, Wie viel Kilo pro Tag?
Also er ist ein reiner Fleischfresser und er braucht so im Schnitt 2 bis 3 Kilo am Tag.
Das heißt, alle Nutztiere, also von der Kuh angefangen, vielleicht aber auch eher das Schaf und kleinere Nutztiere sind für ihn leichte Beute, wenn sie nicht umzäunt sind.
Genau, also so ein Schaf, ein Reh, das ist so die optimale Größe, wo Aufwand und Ertrag beim Beutemachen für den Wolf ideal sind. Und und er wird natürlich auch nicht alles fressen, sondern nimmt auch die besten Stücke raus, die Keulen und den Rücken und so weiter. Vor allen Dingen, wenn es viele gibt. Und deswegen gibt es ja auch dieses Phänomen, dass wenn ein Bauer betroffen ist, dass da eben nicht nur ein totes Tier liegt, sondern mehrere, weil er in dieser Situation, dass die Schafe gefangen sind und nicht abhauen können, wenn der Wolf kommt, wie der Fuchs im Hühnerstall, einfach instinktiv immer wieder diesen Tötungstrieb hat und mehr tötet, als er fressen kann. Und selbst wenn er alle fressen könnte, die Behörden kommen ja dann und machen DNA-Proben und sammeln die Kadaver ein. Das heißt, er muss dann wieder neu töten, weil seine Beute ja, die er gerissen hat, schon wieder weg ist.
Wie geht er mit uns um? Was sieht er, wenn er einen Menschen sieht? Beute?
Also wir sind nicht im Beuteschema. Wir passen da überhaupt gar nicht rein von unserer Größe, von unserer Statur, vielleicht auch von unserem Geschmack. Wenn, dann sind wir einfach eine Gefahr oder eine Konkurrenz für ihn. Und in den Gebieten, in denen der Wolf nie ausgerottet wurde, also diese tiefen, dunklen Waldgebiete wie die Karpaten oder auch das Dinarische Gebirge, aber auch zum Beispiel in den Apenninen, dort hat die Koexistenz, das Zusammenleben zwischen Wolf und Mensch eigentlich sehr gut funktioniert, weil wenn der Wolf etwas getan hat, was dem Menschen nicht gepasst hat, dann war er tot. Also wenn er einfach zu frech war, zu neugierig oder tagsüber oder wie auch immer. Man hat aber gleichzeitig auch nie aufgehört, auf die Nutztiere aufzupassen. Das, was wir hier in Deutschland machen, ist eigentlich eine super Komfortzone. Ja, wir stellen unsere Nutztiere auf die Weide und dann schauen wir, was passiert. Das geht nicht in Rumänien oder in Kroatien. Dort ist es noch so wie früher bei uns. Da gibt es den Großvater oder den Ziegenpeter, der geht morgens raus mit der kleinen Herde auf die Weide und bringt sie abends wieder in den sicheren Stall oder in den Nachtpferch, also einer eingezäunten Fläche, die vielleicht noch mit Herdenschutzhunden auch bewacht wird. Und dort ist in diesen Gebieten das Zusammenleben deswegen auch so optimal, weil der Mensch weiß, wie er sich verhalten muss, weil der Wolf da ist. Der Wolf weiß aber auch, wie er sich verhalten muss, weil der Mensch da ist. Das heißt, die beiden gehen sich eigentlich aus dem Weg.
Gut, das können wir jetzt so nicht. Wir haben eine Landwirtschaft, die nach Effizienzkriterien auch geführt wird und nicht so funktioniert wie in den Karpaten oder ja in den rumänischen Teilen. Ich habe das auch gesehen. Das sind natürlich Dinge, die aus unserer Sicht nicht ökonomisch zu erklären sind. Wie gehen wir jetzt damit um, mit diesem Wolf, der sich so ausbreitet, wie Sie das schildern, und einer Landwirtschaft, die davon lebt, dass Tiere nicht getötet werden vom Wolf, sondern vom Schlachter? Was ist die Lösung?
Also es gibt natürlich schon Möglichkeiten des Herdenschutzes. Viele technische Dinge, wie zum Beispiel einen elektrifizierten Zaun oder eben auch tierische Helfer, wie ein Herdenschutzhund. Es geht aber sicherlich nicht ohne Menschen. Das heißt, ich brauche den Mensch, der zum Beispiel diesen Elektrozaun wartet und pflegt, dass der auch wirklich elektrifiziert bleibt und nicht die Vegetation hineinwächst und dann der stromführende Draht getroffen ist. Und ich brauche eben auch jemanden, der sich um diese Hunde kümmert. Ich brauche eigentlich wieder den Hirten, ich brauche wieder den Schäfer. Das heißt, so wie wir das jetzt machen, ist das inkompatibel mit Wolfsanwesenheit. Wir müssen wieder lernen, mehr auf die Nutztiere aufzupassen. Das Problem ist, dass das nicht überall geht, technisch oder finanziell. Ich denke jetzt an den Alpenraum zum Beispiel oder eben auch an die Deichlandschaften. Wir können nicht alles einzäunen, was da ist, weil da gibt es Ärger mit dem Tourismus oder Ärger mit dem Naturschutz, weil dort gefährdete Arten sich verheddern oder sogar zu Tode kommen. Das heißt, wir müssen sicherlich zukünftig eine Raumplanung für Wölfe implementieren, wo wir sagen, hier gibt es Gebiete, da kann ich Nutztiere schützen, mit technischen Möglichkeiten, finanziell, personell halbwegs erträglich. Und gibt es aber auch Gebiete, wo wir sagen, da geht das nicht mehr mit der Nutztierhaltung. Das ist ineffizient, das ist einfach nur Wolfsfutter, was dort produziert wird. Es gibt zu viele Konflikte. Und natürlich muss ich auch schauen, dass ich den Wolf entsprechend reguliere, dass ich ihn scheu halte, dass der merkt, Mensch und auch seine Nutztiere ist nicht gut für mich. Das ist ein Prozess, der in Zukunft kommen wird müssen, der jetzt rechtlich noch nicht geht. Aber Gesetze sollte man eben ändern, wenn sich die Rahmenbedingungen anpassen.
Das heißt, Sie plädieren für was?
Ich plädiere dafür, dass man jetzt sehr viel in den Herdenschutz investiert, weil da müssen wir nachholen und gleichzeitig dafür sorgt, dass dieser strenge Schutz, den der Wolf gar nicht mehr braucht, weil er nicht mehr gefährdet ist, dass der aufgehoben wird, dass wir in der Zukunft einfach nicht tatenlos zusehen, was da passiert, sondern dass man sagen kann, wir haben ein Wolfsmanagement, das auch das Töten von Individuen inkludiert, nämlich vor allen Dingen jeder Individuen, die sich nicht so verhalten, wie wir uns das wünschen, die einfach keine Scheu zeigen, die tagsüber in den Siedlungen umhergehen und so weiter. Oder eben auch die gelernt haben, Schutzmaßnahmen, die wir neu jetzt etablieren müssen, zu überwinden. Also es gibt Wölfe, die eben es schon mit Tricks rausgekriegt haben, wie man so einen Zaun überwinden kann, entweder unten durch oder oben drüber. Und wenn man dann diese Wölfe identifiziert oder eben in frischer Tat ertappt, dann muss es auch möglich sein, die dann auch zu entnehmen.
Auf der einen Seite stehen Leute wie Reinhold Messner und die Bauernverbände, die Abschussquoten fordern. Auf der anderen Seite steht der NABU und andere Naturfreunde und Schutzorganisationen, die Wolfspatenschaften vergeben, also den Wolf tatsächlich als besonders schützenswert und liebenswertes Wesen sehen. Und ja, was halten Sie davon?
Naja,
haben Sie so eine Patenschaft?
Ich habe noch keine Patenschaft, weil ich denke, es gibt andere Arten, die eine Patenschaft verdienen. Wir haben zum Beispiel von der Deutschen Wildtierstiftung Feldhamsterpatenschaften, weil der Feldhamster, der stirbt aus. Mhm. Aber der Wolf, der stirbt nicht aus. Dem geht es wirklich sehr gut in Deutschland. Den brauche ich nicht mit Patenschaften unterstützen. Aber ich verstehe natürlich, dass das gut ankommt, weil der Wolf natürlich auch ein Symbol ist für Wildnis und für irgendwas Besonderes, was wir verloren haben, diese Naturbeziehung. Wir sind ja ganz fast fasziniert, wenn wir den Wolf sehen in Dokumentationen oder wir hören von dem oder wir lesen Bücher, wie toll der ist. Also ein faszinierendes Tier, biologisch gesehen. Die Lernfähigkeit, das soziale Leben, Ähnlichkeiten mit uns Menschen, was die Familienstruktur angeht. Aber er ist keine Tierart, die jetzt wirklich einen strengen Schutz bedarf. Die IUCN, das ist die Weltnaturschutzorganisation, die gibt die roten Listen heraus. Und die Experten, die also beurteilen, welche Tiere wirklich bedroht sind vom Aussterben, die haben schon 2007 festgestellt, dass der Wolf in Europa nicht mehr gefährdet ist. Das heißt, seit 2007 ist er in diesem Status und gleichzeitig ist er durch die europäischen Richtlinien immer noch streng geschützt. Und hier geht einfach eine Schere auseinander, wo auch der Artenschutz ins Dilemma kommt. Warum sollten wir eine Art schützen und dafür kämpfen, wenn sie es gar nicht mehr braucht? Da macht der Naturschutz sich lächerlich.
Danach kann nichts mehr kommen, Herr Hackländer. Ich glaube, wir sind zumindest ein Stück schlauer geworden und können uns dem Thema Wolf rational jetzt nähern, es zumindest versuchen. Vielen Dank dafür.
Ich danke auch.
Und was, Gabor, ist eigentlich heute in der Hauptstadt los?
Na, da haben Bund und Länder beim Flüchtlingsgipfel gesprochen über die Migration. Und die Folgen der Migration für die Städte und Dörfer, denn vielerorts herrscht Land unter. Keine Unterkünfte, keine Schulplätze, zu wenig Kita, keine Integrationskurse und Geld fehlt sowieso. Also, die Länder wollten mehr Geld, sind deswegen angereist. Der Bund hatte vorher Nein gesagt. Gordon Ripinski hat für uns das muntere Treiben im Kanzleramt verfolgt. Einen schönen guten Morgen, Gordon. Sag uns, blieb's denn beim Nein des Kanzlers zu mehr Geld?
Guten Morgen, Gabor. Nein, es blieb nicht bei diesem rigorosen Nein. Es gab ein Ja erst einmal. Also 1 Milliarde wird der Bund jetzt unmittelbar zahlen und dann will man im November noch einmal schauen, wie die Situation ist. Das ist viel weniger Geld als das, was Länder und Kommunen gefordert hatten, aber eben auch mehr, als der Bund zugesagt hatte, nämlich gar nichts. Es ist ein Kompromiss, auf den man sich nach vielen Stunden Verhandlungen am späten Abend hat einigen können.
Und sind denn damit die Probleme vor Ort jetzt gelöst oder nicht?
Nein, die Probleme sind keineswegs gelöst. Es ist erstmal 1 Milliarde gezahlt, okay, aber das ist wirklich auch nur der finanzielle Aspekt und auch da ist es wirklich nur ein Bruchteil. Aber es kommen eben noch viel mehr Folgekosten. Es geht um die Unterbringungsfragen. Es geht aber eben auch zum Beispiel darum, wo und wie diese Menschen in die Kita kommen. Und dann ist noch ein Punkt, den wir aus den Kommunen immer wieder gehört haben, Gabor. Es gibt eben auch teilweise keine Akzeptanz mehr dafür, dass so viele Menschen kommen, gerade wenn zum Beispiel Turnhallen belegt werden, dann geht es mit der Akzeptanz runter. Und deswegen brauchen auch die Kommunen am Ende eine grundsätzliche Lösung dieser Flüchtlingsthematik. Also da geht es dann wieder in Richtung Nancy Faeser, in Richtung Migrationspolitik, europäische Lösung. All das hat dieser Gipfel im Kanzleramt nicht leisten können.
Unterbringung, Kita, Schule, alles wichtig. Aber wurde denn bei diesem Gipfel eigentlich auch über die Integration ins Arbeitsleben gesprochen? Wir hätten ja in Deutschland, Gordon, ein paar Millionen offene Stellen zu besetzen.
Gabor, ich glaube, diese beiden Fragen, das sind große Herausforderungen, aber man muss sie auseinanderhalten. Das eine, der Fachkräftemangel, der wird natürlich nicht in diesem Fall behoben. Da braucht man ein Zuwanderungsgesetz. Und hier ging es ja vor allem mal um Kriegsflüchtlinge. Die kommen aus der Ukraine, aus dem Irak, aus Afghanistan oder aus Syrien. Wenn die sich gut integrieren, nachdem man ihnen erst einmal geholfen hat, dann können die natürlich auch gewinnbringend sein für den Arbeitsmarkt. Aber natürlich kommen sie da nicht so passgenau daher. Wenn es um Fachkräftemangel geht, dann braucht es ein richtig gutes Zuwanderungsgesetz. Da ist die Ampel dran. Das sind zwei wirklich große Herausforderungen, die aber getrennt bearbeitet werden müssen.
Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
Hier schauen die Anleger und insbesondere die amerikanischen Anleger auf die neuesten Inflationsdaten. Mehr dazu weiß meine Kollegin in New York. Einen wunderschönen guten Morgen, Anne.
Guten Morgen, Gabor.
Gestern wurden ja die Inflationsdaten für April vorgestellt. Die Verbraucherpreise sind zwar zurückgegangen, aber doch nur minimal. Sag uns, wie hat die Wall Street auf diese Nachricht reagiert?
Also es war schon echt erstmal ein Aufatmen hier an der Wall Street, besonders bei den Tech-Aktien, die ja am meisten unter den Zinserhöhungen der Notenbank leiden und sich deshalb umso mehr darüber freuen, dass die Inflation jetzt so langsam zurück runterkommt. Die Inflation ist jetzt bei 4,9% angekommen, also Konsumgüter des alltäglichen Lebens sind 4,9% teurer als vor einem Jahr. Im März lag der Wert noch bei 5%. Besonders im Bereich Lebensmittel, Öl und neue Autos gab es Rückgänge. Problemkind sind weiterhin hohe und steigende Mieten. Die sind über 8% teurer als vor einem Jahr. Analysten haben aber erwartet, dass wir in diesem Monat gar keinen Rückgang sehen werden. Es gab also auch schon die Angst, dass die Inflation wieder steigen könnte. Deshalb jetzt große Freude bei den Tech-Anlegern. An der Nasdaq gab es einen Plus von 1%. Auch der S&P 500 legte um 0,5% zu. Der Dow Jones schloss allerdings leicht im Minus mit 0,1%. Das liegt einfach daran, dass wir da ja mehr Aktien aus dem Industriesektor haben, also Aktien, die ans Wirtschaftswachstum gekoppelt sind. Und die Anleger, die haben jetzt eher Angst, dass eine fallende Inflation ein Frühindikator sein könnte, dass uns jetzt echt bald eine Rezession ins Haus steht.
Und dann, Anne, gab es ja auch noch Zahlen von Disney. Wie sind die denn ausgefallen?
Ja, sehr durchwachsen, Gabor. Also insgesamt konnten mit sowohl Umsatz als auch Gewinn die Analystenerwartungen erfüllt werden. Beim Umsatz gab es einen Plus von 13%. Gut lief es vor allem im Geschäft rund um die Freizeitparks. Da gab es einen Umsatzplus von 17%. Im Streaming-Geschäft konnten die Verluste zwar auch verringert werden im Vergleich zu den Vorquartalen. Das hängt aber vor allem mit den Preiserhöhungen für die Abos zusammen, weil neue Nutzer konnte Disney Plus nicht gewinnen. Im Gegenteil. Die Nutzerzahlen gingen um 2% zurück. Mit Blick auf die Inflation seien Nutzer viel preissensitiver geworden bei ihrem Medienkonsum, hieß es von Disney. Die Anleger hier an der Wall Street waren also nicht so happy. Die Disney-Aktie fiel nachbörslich um 4,5%.
Und was, Gabor, geht eigentlich gar nicht?
Na, dass alle immer nur denken, zwischen den Kinos sitzen, finden sich alte Kaugummis und Popcorn. Gefehlt. Jetzt wurde im westfälischen Hamm bei Renovierungsarbeiten im städtischen Kino zwischen zwei Sesseln die Geldbörse von Daniel entdeckt, die er dort, das konnte man anhand des Inhalts feststellen, vor 23 Jahren verloren haben muss. Daniel dürfte damals 13 Jahre alt gewesen sein. Der Inhalt dieser Zeitkapsel entführt auch uns in die Zeit der Jahrhundertwende. Pokémon-Karten finden sich in dieser Kindergeldbörse. Und genug D-Mark für ein, sagen wir, Langnese Eiskonfekt. Und ein Jugendschwimmpass steckt da auch noch drin. Kinoleiter Carsten Dunke erzählt über den Fund im Interview mit Sat.1.
Viel Dreck, viel Popcorn, viel Cola, und aber auch viele Emotionen natürlich, klar. Die Frage ist natürlich, die ich mir stelle, wie dieses Portemonnaie wirklich so da gelegen haben kann, dass wir es nicht gefunden haben beim Aufräumen. Weil hier wird ja nun täglich sauber gemacht. Das ist schon irre, dass das sich wahrscheinlich so verkeilt hat dahinter.
Mit einem Facebook-Beitrag wurde die Suche nach Daniel, dem Besitzer der Geldbörse, gestartet. Und es gab Rückmeldungen.
Es kamen mehrere Daniels E-Mails, sage ich mal, dann einige waren es halt nicht. Und also wir sind uns jetzt ziemlich sicher, dass wir ihn gefunden haben.
Für Daniel wird dieses 23 Jahre alte Portemonnaie bestimmt eine schöne Reise in die Vergangenheit werden. Und vielleicht sind ja seine Pokémon-Karten mittlerweile sogar Raritäten und dann, wenn alles gut geht, ein paar tausend Euro wert. Solche sagenhaften Renditen gibt's halt eben nicht auf der Bank, sondern nur zwischen zwei Kinosesseln.
Okay, Gabor, und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht?
Dass es Musikjournalisten gibt, die einen unendlich langen Atem besitzen, um die letzten Geheimnisse von bestimmten Songs zu ergründen. So hat zum Beispiel der australische Kollege Jesse Fink Nachforschungen zur Identität der Namensgeberin eines der ganz großen Hits von AC/DC angestellt. In ganz Australien hat Jesse Fink recherchiert. Jetzt ist er sich sicher. Die Rosie in dem Song A Whole Lotta Rosie ist die Kellnerin Rosie Carroll aus Launceston in Australien. Bon Scott, der ehemalige Leadsänger von AC/DC, verarbeitet in dem Song die Erlebnisse einer gemeinsamen Nacht nach einem Konzert im Februar 1976. Rosie Carroll war, wie Bon Scott, drogenabhängig und ist 3 Jahre nach der Begegnung an einer Überdosis gestorben. Den ganz großen Erfolg des Songs hat sie nicht mehr erlebt. Auch hinter diesem legendären Song Angie von den Stones steckt übrigens eine echte weibliche Person. Nämlich das Kind vom Gitarristen Keith Richards mit seiner damaligen deutschen Freundin, dem Model Anita Pallenberg. Als Richards den Song schrieb und komponierte, befand er sich gerade in einer Entzugsklinik. Nicht weit entfernt brachte seine Freundin die gemeinsame Tochter zur Welt. Und irgendwoher kam dieser Name plötzlich in seinen Kopf und der Song wurde zum Welthit. Angela, Angie, kam gesund zur Welt und lebt heute noch. Sie ist 51 Jahre alt. Und übrigens auch die Lola im größten Hit von den Kings, die gibt es wirklich. Im Mai 65 spielten die Kings eine Show im Nordosten von England. An dem Abend wurde Leadsänger Ray Davis von einer, wie er glaubte, schönen Frau gefragt, ob er tanzen möchte. Das war Lola. Lola war aber, wie sich bald herausstellte, ein Mann. Die ganze Geschichte war zu schön und zu schräg, um nicht als Song zu enden. Der größte Hit der Band war geboren. Ich wünsche Ihnen einen schwungvollen und humorvollen Start in diesen neuen Tag. Bleiben Sie mir gewogen. Es grüßt Sie auf das Herzlichste. Ihr Gabor Steingart.